Wir lesen Hesekiel 9, das ganze Kapitel. Und er rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren und sprach: Gekommen ist die Heimsuchung der Stadt. Ein jeder habe sein Werkzeug zur Zerstörung in seiner Hand. Und siehe, da kamen 6 Männer auf dem Wege vom oberen Tor her, das gegen Norden liegt. Und jeder hatte ein Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand. Aber es war einer unter ihnen, der hatte ein Kleid von Leinwand an und ein Schreibzeug an seiner Seite. Und sie kamen heran und traten neben den kupfernen Altar. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Tempels am Hause. Und der Herr rief dem, der das Kleid von Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite, und sprach zu ihm: Geh durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die das Seufzen und Jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Zu den anderen Männern aber sprach er, so dass ich es hörte: Geht ihm nach durch die Stadt und schlagt drein. Eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und keinen verschonen. Erschlagt Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt alle tot. Aber die das Zeichen an sich haben, von denen sollt ihr keinen anrühren. Fangt aber an bei meinem Heiligtum. Und sie fingen an bei den Ältesten, die vor dem Tempel waren. Und er sprach zu ihnen: Macht den Tempel unrein, füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen, dann geht hinaus. Und sie gingen hinaus und erschlugen die Leute in der Stadt. Und als sie die erschlagen hatten, war ich noch übrig. Und ich fiel auf mein Angesicht, schrie und sprach: Ach Herr, Herr, willst du denn den ganzen Rest Israels verderben, dass du deinen Zorn so ausschüttest über Jerusalem? Und er sprach zu mir: Die Missetat des Hauses Israel und Juda ist allzu groß. Es ist lauter Blutschuld im Lande und lauter Unrecht in der Stadt. Denn sie sprechen: Der Herr hat das Land verlassen, der Herr sieht uns nicht. Darum soll mein Auge ohne Mitleid auf sie blicken. Ich will auch nicht gnädig sein, sondern will ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen. Und siehe, der Mann, der das Kleid von Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite, antwortete und sprach: Ich habe getan, wie du mir geboten hast. Wir wollen beten. Lieber Vater, danke für dein lebendiges Wort. Du führst uns durch Gericht zur Gnade. Du lässt uns Sünde nicht durchgehen und nimmst uns beim Wort. Und so kommen wir zu dir, Herr Jesus Christus, und danken dir, dass du eine volle Erlösung am Kreuz von Golgatha geschaffen hast. Wir möchten unser Leben in dein Licht stellen. Mach du es Licht und rein. Wir können es nicht. Du kannst es durch dein teures Blut. Wir danken dir für dein Wort an diesem Abend. Danke, dass es durch den Heiligen Geist seine Kraftwirkung entfaltet. Segne Andreas Schäfer, dass er uns dein Wort in Vollmacht sagen kann. Amen.
Wie kam es zu diesen massiven Gerichtsaussagen im 9. Kapitel? Wir sind jetzt reingesprungen. Und ich habe ihn bewusst das 9. lesen lassen, damit ich ihn das 8. lesen kann. Und es begab sich im 6. Jahr, am 5. Tag des 6. Monats, ich, Hesekiel, saß in meinem Haus und die Ältesten von Juda saßen vor mir. Und da fiel die Hand Gottes des Herrn auf mich. Und ich sah und siehe, da war eine Gestalt, wie ein Mann, und abwärts von dem, wie seine Hüften aussah, war es wie Feuer, aber oberhalb seiner Hüften war ein Glanz zu sehen wie blinkendes Kupfer. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haar meines Hauptes. Und da führte mich der Geist fort zwischen Himmel und Erde und brachte mich nach Jerusalem in göttlichen Gesichten zu dem Eingang des inneren Tores, das gegen Norden liegt, wo ein Bild stand zum Ärgernis für den Herrn. Und siehe, dort war die Herrlichkeit des Gottes Israels, so wie ich sie in der Ebene schon gesehen hatte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, hebe deine Augen auf nach Norden. Und als ich meine Augen aufhob nach Norden, siehe, da stand nördlich vom Tor ein Altar. Da, wo es zu dem Bild geht, das für den Herrn ein Ärgernis war. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, siehst du auch, was diese tun? Große Gräuel sind es, die das Haus Israel hier tut, um mich von meinem Heiligtum zu vertreiben. Aber du wirst noch größere Gräuel sehen. Und er führte mich zur Tür des Vorhofes, das sah ich, und siehe, da war ein Loch in der Wand. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, brich ein Loch durch die Wand. Und als ich ein Loch durch die Wand gebrochen hatte, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir, geh hinein und schaue die schlimmen Gräuel, die sie hier treiben. Und als ich hineinkam und schaute, siehe, da waren lauter Bilder von Gewürm und scheußlichem Getier und allen Götzen des Hauses Israel ringsum an den Wänden eingegraben. Und davor standen 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel, und Jaasania, der Sohn Schaphans, stand mitten unter ihnen. Denn jeder hatte sein Räuchergefäß in der Hand, und der Duft einer Wolke von Weihrauch stieg auf. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du, was die Ältesten des Hauses Israel tun in der Finsternis? Ein jeder in der Kammer seines Götzenbildes? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Und er sprach zu mir, du sollst noch größere Gräuel sehen, die sie tun. Und er führte mich zum Eingang des Tores am Hause des Herrn, das gegen Norden liegt, und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, siehst du das? Aber du sollst noch größere Gräuel sehen als diese. Und er führte mich in den inneren Vorhof am Haus des Herrn, und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Angesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten gegen Osten die Sonne an. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du das? Ist es dem Hause Juda nicht genug, diese Gräuel hier zu treiben, dass sie auch sonst das ganze Land mit Gewalt und Unrecht füllen und mich immer wieder reizen? Und siehe, sie halten sich die Weinrebe an die Nase. Darum will ich auch mit Grimm an ihnen handeln, und mein Auge soll ohne Mitleid auf sie blicken, und ich will nicht gnädig sein. Wenn sie auch mit lauter Stimme mir in die Ohren schreien, will ich sie doch nicht hören. Wir sind im Jahr 592, 591, wenn unsere versuchte Datierung stimmt, was da in 8 Vers 1 steht. Wir sind also in der Zeit, in der es noch einen kleinen Rest von Juda und Jerusalem gibt, unter diesem wahnsinnigen Ring der babylonischen Herrschaft. Wir wissen heute aus der Geschichte, dass es noch kurze Zeit gehen wird, bis Juda tatsächlich dann Jerusalem erobert sein wird, gefallen sein wird, der Tempel geschleift und die große Deportation in den Osten stattfinden wird. Aber es gab schon Deportationen, kleinere Deportationen. In einer dieser kleineren Deportationen, ist Hesekiel weggeführt worden. Der war schon weg. Und dieser Priester, der jetzt schon in Babylon saß, dieser Priester und die um ihn herum waren, die mit ihm dort schon lebten und jüdische Enklaven dort gebildet hatten, die überlegten natürlich, wie geht das weiter? Und natürlich stand über ihnen diese großen Gerichtsworte Jeremias und der anderen Propheten vom Untergang des Südreiches und von dem Gericht über Jerusalem. Das war ja alles da. Und gleichzeitig war es eben noch nicht passiert. Und so war aber immer auch die Hoffnung da, vielleicht geht's ja ganz anders, vielleicht ergibt sich noch eine andere Wende. Wie mag das weitergehen? In diese Zeit hinein spricht hier der Prophet Hesekiel. Und jetzt erleben wir was Faszinierendes, dass in Kapitel 8 bis 11, 8, 9, 10, 11, diese vier Kapitel, die eine große Vision sind wo dieser Hesekiel, von dem wir ja hören, weggenommen wird durch den Geist Gottes und er etwas sieht in Jerusalem. Er, der schon in Babylon ist, sieht etwas in Jerusalem aus der Perspektive des lebendigen Gottes. 8, 9, 10, 11 ist richtig viel Text, deswegen haben wir es zweigeteilt. Erste Hälfte heute Abend, zweite Hälfte geplant dann in der nächsten Woche. Und aus der ersten Hälfte bekommen wir mit, dass nun dieser Hesekiel in seinem Haus ist. Und seinem Haus hat er zu der Zeit, als das passierte, gerade eine gewichtige Delegation von Ältesten aus Juda da. Der Begriff der Ältesten entstand im Zusammenhang mit der Diaspora. Und es war die Selbstorganisation, die das Judentum für sich gefunden hatte. Der Begriff Älteste ist also nicht unbedingt nur eine tatsächliche Altersangabe, sondern sind die Persönlichkeiten, die in einem jüdischen Gebiet, einem jüdischen Enklave, Dorf und für ganz Jude an der Diaspora eine gewisse Selbstorganisation und Selbstverwaltung hier praktiziert haben. Und jetzt kommt diese Delegation von denen, die da schon in der Diaspora sind und eben tatsächlich im Exil da schon leben und die wollen mit dem Hesekiel, dem Propheten, sprechen. Was wollen sie? Man weiß es nicht, weil die gar nicht dazu kommen. Vielleicht wollten sie mit ihm diskutieren über die Lage, vielleicht hofften sie ein Wort von Gott von ihm zu hören, vielleicht brauchten sie eine Aussprache. Wir wissen es nicht, das steht nicht da, sondern als die da eben so zusammen waren, passierte was ganz Eindrückliches, nämlich die Hand des Herrn fällt auf den Hesekiel, sein Fachausdruck für Gott hat mich gepackt und hat mich in einer Vision mitgenommen. Und zwar sieht er einen Mann, wobei Mann stimmt eigentlich schon nicht. Die Septuaginta übersetzt mit Mann, eigentlich steht da im Hebräischen einfach eine Gestalt wie Feuer. Feuer unten, oben blinkender Glanz, das Wort im Griechischen laut Elektron, ein Bild für Bronze, für eine Mischung aus Silber und Gold. Das ist eine ganz eigenartige Gestalt, göttliche Gestalt, Gott selber, ein Engel, der da auftritt und der nun mit einer Hand ihn an den Haar berührt, was ganz Seltenes. Nur am Haar berührt eine Dokumentation für, er muss im Grunde nur ganz vorsichtig daran gehen, dann muss der schon mitgehen. So stark ist diese Kraft, die da im Geist Gottes sichtbar wird und er kommt nach Jerusalem. Er kommt im Geist nach Jerusalem und in Jerusalem kommt er nicht irgendwo hin, sondern in Jerusalem erlebt dieser ursprüngliche Priester, jetzt Prophet Hesekiel, dass Gott ihn unmittelbar an einen ganz bestimmten Ort im Jerusalemer Tempel hineinstellt. Dort am Nordtor, dort steht er, dort ist er und dort war die Herrlichkeit Gottes Israels. So lesen wir in Vers 4. Aber was jetzt dieser junge Priester, jetzt Prophet Hesekiel, überhaupt nicht erwartet hat, dass er eine absolute brutale Offenbarung Gottes bekommt, wie der lebendige Gott den Zustand Judas, Jerusalems, des Tempels, des Herzstücks von Israel sieht. Der Priester Hesekiel und der Prophet Hesekiel waren sich natürlich über den Zustand im Groben und Ganzen klar. Aber diese Offenbarung der eigentlichen Schadensanzeige, die war wuchtig. Die war echt wuchtig. Das ist eine ganz perverse Tempelbesichtigungstournee. Absolut widerwärtig, was ihm hier Gott zumutet zu sehen. Das hat er so nicht gewusst. Das hat er so nicht sich vorstellen können, was er da zu sehen bekommt. Und er bekommt mit, dass im Tempel in Jerusalem, er war ja schon lang raus, er lebte ja gar nicht mehr da, er war ja schon deportiert, er lebte ja schon seit Jahren eben in Exil, dass in Jerusalem an der Stelle, im Nordbereich des Tempels, wo unmittelbar in räumlicher Nähe die Schlacht- und Sündopfer zubereitet wurden, es einfach hier steht, da stand ein Götzenbild. Man hält den Atem an und denkt, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Wir haben doch seit eh und je gewusst von Israel, dass irgendwo auf den Höhen noch da irgendwelche Altäre waren und da und dort und alles Mögliche. Es ist immer ein Kampf um den Monotheismus gab, um den einen Gott, der keinen anderen Gott neben sich duldet, keinen Götzen, nichts, gar nichts. Und jetzt sagt hier die Vision, dass im Tempel Hesekiel sehen muss, dass in unmittelbarer Nähe da ein Götzenbild steht. Und es steht doch daneben, dort, wo die Herrlichkeit des Gottes Israel war. Also, Herrlichkeit Gottes Israel auf der einen Seite, Götzenbild unmittelbar räumlich in der Nähe. Und er sprach, du Menschenkind, hebe deine Augen auf nach Norden. Und als ich meine Augen aufhob nach Norden, da stand dann am Tor nördlich noch ein Altarbild, da wo es zum Bild geht. Also es war nicht nur eine Kleinigkeit, es war sogar noch ein Altar, wo man also anbetend, opfernd, wir wissen nicht, welchen Götzen da geehrt wurde. Und man denkt, das geht nicht gut, das kann alles überhaupt nicht wahr sein. Was soll das Ganze? Siehst du, was sie da tun? Siehst du, was sie da tun? Große Gräuel sind es, Vers 6, die das Haus Israel hier tut. Jetzt sprachlich entweder, um mich von meinem Heiligtum zu entfernen, zu vertreiben, oder sich von meinem Heiligtum zu entfernen, zu vertreiben. Beides bekommt eine Sinnhaftigkeit. Also entweder distanzieren sie sich natürlich innerlich immer mehr, oder, was auch sinnvoll ist, mit dem, was sie da tun, schieben sie förmlich Gott aus seinem Heiligtum raus. Und das hat das höhere Gewicht, denn wir lesen ja nachher, dass die Herrlichkeit Gottes sich erhob vom ursprünglichen Ort und sich schon mal Richtung Türschwelle bewegte. Und wir erfahren dann in Kapitel 10 und 11, dass tatsächlich die Herrlichkeit Gottes, die Präsenz Gottes, das Heiligtum, den Tempel in Jerusalem verlassen hat. Die absolute geistliche Katastrophe. Der lebendige Gott zieht aus. Man traut sich es kaum zu sagen. Der lebendige Gott zieht aus seinem Volk aus. Furchtbar. Was Schrecklicheres kann nicht passieren, als wenn Gott geht. Schlimmeres gibt's nicht, als wenn Gott geht. Die verschieben mich. Siehst du sie, Segel? Ein massiver Bruch. Ein massiver Bruch. Eine Eifersuchtserregung, so könnte man das übersetzen. Gott sagt, das kann man nicht deutlicher sagen. Ihr habt meine Ehre, meine Würde, mein Alleinstellungsmerkmal, das Vertrauen zu mir, die Beziehung zu mir, komplett gebrochen. Es geht nicht. In meinem Aus steht Götzenbild und Götzenaltar. Allein das wäre schon genug, dass für einen Priester wie Hesekiel, für einen Prophet wie Hesekiel klar ist, damit sind wir raus. Wir haben verspielt. Und die Berechtigung Gottes, die wir im Kapitel 9 gehört haben, ist damit dokumentiert. Wenn sich mein Volk so verhält, dann war's das. Und jetzt sagt aber diese Gestalt, komm mit, Besichtigungstour. Furchtbare, widerwärtige Besichtigungstour. Ich mach schnell, Sie haben es ja gehört. Station 2, dieses Loch in der Mauer, was unmittelbar in den Vorhofbereich, in die unterschiedlichen Räumlichkeiten, es waren viele Räumlichkeiten, führt. Und in einer dieser Räumlichkeiten schafft nun in dieser Vision, eindrücklich beschrieben, Hesekiel einen Durchbruch und kommt da rein, durch den Raum kommt eine Tür, macht die Tür auf und denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Räumlichkeiten im Tempelgelände, die umgebaut worden sind, innenarchitektisch umgestaltet worden sind, für die Anbetung so ziemlich aller gängigen Kulte, die damals Standard waren. Reingeritzt in die Wände mit all dem, was dazugehört. Ich denke, ein Mann wie Hesekiel, der eigentlich auch von einer priesterlichen Prägung her war, der muss innerlich erstarrt sein vor der Widerwärtigkeit, die er da sah. Das wäre an sich schon widerwärtig gewesen, aber das im Hause Gottes zu sehen, das war natürlich das Allerletzte. Und dann erlebt er in dieser Vision, dass da 70 Älteste, 70er-Zahl, Sie wissen das, dass die Zahl, die von Mose her bestimmt ist, als diese Führungsriege des Volkes Israel, dass eine 70er-Zahl tatsächlich dort eben entsprechend den Götzendienst voll huldigt. Ja, ja, noch hinter verschlossener Tür. Aber deswegen braucht er diesen Durchbruch. Sie offenbart es ja Gott. Er schafft ja, dass da Licht reinfällt in dieses Nest von Götzendienst. Und das jetzt klar und offenbar wird. Und der Hesekiel, der geht weiter mit. Und die Station 3 ist, dass er nun, Sie haben es ja dann gehört, in Vers 13, 14 mitbekommt, dass in der Halböffentlichkeit, da er jetzt von Frauen ein anderer Kult praktiziert wird, die ehren den Tammuz, das ist dieser Gott, mit dem man die Vegetation und das Klima regelt, der ist dafür zuständig und dann wird um entsprechende Vegetation und Klimafreundlichkeit dort gebetet. Das ist also die Abteilung, die da auf die Knie geht und da huldigt und da anbetet, damit es alles auch so läuft, wie man sich das da alles so vorstellt. Ich glaube, dass der Hesekiel schon, dass dem schon kurz übel ist. Und er sagt, komm bitte mit, ich will noch was zeigen. Und dann muss er nochmal mitkommen und dann führt er sie in die Vorhalle. Wir nähern uns also immer weiter und dann in der Vorhalle, das ist ja jetzt nur noch Priestergebiet, stehen also 25 Männer, die genau 180 Grad falsch stehen. Ganz einfach. Die Richtungen sind ja benannt. Die müssten nach Westen Richtung Tempel und die gucken nach Osten Richtung Sonne. Statt den Allmächtigen zu dienen und ihn anzubeten, und dort ihren Dienst zu tun, tun Priester des lebendigen Gottes, Priester Jahwes, beten den Gott, den Götzen der Sonne, die Sonne an, die der Gott geschaffen hat. Furchtbar. Das mit der Weinrebe kann Ihnen kein Mensch richtig erklären. Wir wissen es einfach nicht. 1000 verschiedene Optionen, ich erspare sie Ihnen. Wir wissen es definitiv nicht abschließend. Irgendein Kult mag das auch noch gewesen sein. Reicht das? Das reicht. Das reicht, absolut. Diese 4, 5 Stationen und das alles im Tempel, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Das ist nicht mal eben ein kleiner marginaler Schaden, den man irgendwie beheben muss. Das kann nicht gut gehen. Das ist nicht irgendwo. Das läuft parallel im Zentrum, im geistlichen Zentrum ab. Im geistlichen Zentrum werden in räumlicher, unmittelbarer Nähe zwei völlig verschiedenen geistigen Systemen gedient und gehuldigt. Das ist das Perverse. Es ist eben nicht nur irgendein Kult auf irgendeiner Höhe, wo sich an irgendeine Gruppe abgespalten hat und gesagt hat, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Wir machen das da oben. Sondern die machen beides. Die machen beides. Die ziehen auch noch diese Opfer im Tempel durch und haben gleichzeitig ihren Tammuzkult und beten die Sonne an und halten noch die Götzen fit, die gerade am Laufen sind und haben noch ihr Bild im Vorhof aufgebaut. Und das läuft alles miteinander unter einem. Das geht nicht. Das geht nicht. Hesekiel, siehst du das? Ja, sagt Hesekiel, ich sehe es. Ich sehe es. Hesekiel macht die Augen auf für die Dokumentation der Wahrheit aus der Perspektive Gottes. Verschließe nicht die Augen vor dieser Dokumentation. Sieh's, bitte sieh's. In unmittelbarer räumlicher Nähe finden zwei diametral verschiedene Systeme statt. Das geht nicht. Das geht bei Ihnen und bei mir auch nicht. Doch, es geht. So wie damals es ging, so geht es bei uns auch. Es ist pervers, es ist widerwärtig, aber es geht. Sie können ganz fromm die ganze christliche Spur durchziehen und nebenbei ihr volles Set mit mir aufbauen an Götzen und Kulten und Überlegungen. Es geht. Es geht. Und manches Mal braucht es den lebendigen Gott, der uns eine widerwärtige Besichtigungstour durch unser Herz durchführen lässt. Eine widerwärtige Besichtigungstour, das macht keinen Spaß. Da singen sie am Ende nicht, ich bin ein Königskind und wunderschön. Da können sie am Ende auf die Knie gehen und sagen, mein Gott, vergib mir meine Schuld. Was habe ich mir alles geleistet? Das ist doch neutestamentlich. Sie sind hier in Hesekiel 8, mitten in der Bergpredigt. Sie hören die Stimme von Jesus. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Doch können wir. Sind wir gut drin. Experten. Verstehen Sie es? Spüren Sie das? Das ist nicht, dass wir erschütternd daneben stehen als Heidenchristen und sagen, was haben unsere Geschwister damals sich aber auch geleistet? Wie gut, dass wir meilenweit davon entfernt sind. Nein, wir sind gar nicht meilenweit entfernt. In Ihrem Herzen, in unmittelbarer Nähe, in Gottesdienst und Götzendienst, so ekelhaft nahe. Und es braucht diese widerwärtige Besichtigungstour, wo Gott sagt, jetzt guckst du mit mir mal das an. Du kannst nicht auf der einen Seite deine großen Vertrauenslieder singen und gleichzeitig den Götzen der Sorgen und der Ängste tagtäglich Opfer bringen und den huldigen. Das geht nicht. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, der Wille Gottes und die Bibel ist mir heilig, und auf der anderen Seite ziehst du deinen Käse durch und das, was du machst, ist das A und O und das Alpha und Omega. Du kannst dich auf der einen Seite sagen, ich akzeptiere die Pläne Gottes für mein Leben und gleichzeitig ziehst du dein Ego durch bis zum Abwinken. Das kannst du nicht. Sieh es. Nimm diese brutale Besichtigungstour an. Es braucht sie. Weil dahinter steht ein Gott, der ihn und mir sagt, zum Glück sagt, ich bin nicht bereit, dich mit irgendjemandem und mit irgendetwas zu teilen. Ich bin nicht bereit dazu. Sie sind mit mir die Beziehung zu einem eifersüchtigen Gott eingegangen. Absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ich und nur ich und niemand anders. Punkt. Und nur so geht's. Und deswegen tritt dieser Gott auf. Wir würden heute sagen, zum Glück tritt er auf. Und sagt, jetzt nimm doch einmal meine Optik wahr für dein Leben. Und lass mir, so verschieden wir sehen, so verschieden ist unser Götzendienst. Lass mir dir die Augen öffnen, wo du genau das praktizierst. Und dann werde ich vielleicht auch mal einen Durchbruch durch eine Mauer schaffen, dass du das anguckst und ekelhaft findest und dann sagen musst, mein Gott, das tut mir leid, da habe ich mich verrannt, da bin ich dem Götzendienst auf den Leim gegangen, ich will es nicht. Es braucht diese Konfrontation mit der Wahrheit Gottes, das eine. Wenn Sie jetzt zum Zweiten fragen, wie konnte es nur dazu kommen? Das darf man sich doch fragen. Keiner von denen hat doch freiwillig beschlossen, jetzt machen wir einen auf Götzendienst. Wie konnte es nur dazu kommen? Wie konnte ein solch desolater geistlicher Zustand entstehen? Denn wenn wir das begreifen, könnten wir es ja für uns auch begreifen, denn wir verstehen ja inzwischen, so weit weg sind wir ja gar nicht von den geistlichen Grundstrukturen von denen. Wie konnte es dazu kommen? Und da ist ein Kehrreim in Hesekiel 8 und 9 eingebaut, der ist nicht ohne. Nämlich die sagen ja einen Satz, der Herr sieht uns nicht und der Herr hat das Land verlassen. Man kann den Satz so verstehen, wir können das alles leisten, weil er uns nicht sieht. Das ist die eine Denkweise. Die andere Denkweise, und ich denke, die hat mehr Berechtigung, ist die Denkweise des Beleidigten und sich dadurch auch gerechtfertigt sehenden Glaubenden, der sagt, der Herr sieht uns nicht, er ist nicht mehr da, er hat sich nicht mehr um uns gekümmert. Und er hat das Land inzwischen verlassen. Ohne Hilfe von Gott, wenn der nicht spurt, dann ist doch nachvollziehbar, dass wir uns selber helfen müssen. Schuld an dem Schlamassel ist Gott. Hätte er besser gespurt, wäre das nicht passiert. Hätte mir das nicht zugemutet mit der Krankheit, wäre ich nicht abgefallen vom Glauben. Hätte diesen Schicksalsschlag mir nicht zugeführt, dann wäre ich fröhlich weiter in Gottesdienst gelaufen. Aber wer ist schuld? Nein, er hat uns ja verlassen, er sieht uns nicht. Gott hat uns hängen lassen. Diese perfide Verdrehung von Ursache und Wirkung, die funktioniert. Wie oft erleben wir sie in der Seelsorge und kriegen das kaum hin, aus dieser Verdrehung wieder in den Originalzustand zurückzukommen. Mein Gott hat meine Wege so gemacht, wie ich das nicht wollte. Er hat mir nicht den Erfolg, nicht das Glück, nicht den Reichtum, nicht die Beziehung, nicht das und das und das geschenkt und die blöde Erfahrung. Und es ist Gott grad selber schuld, wenn ich so bin, wie ich bin. Und dazu kommt etwas anderes, was wir wirklich nicht unterschätzen dürfen. Während wir so da in unserer Phase sind, uns das zusammen zu begründen, was wir da so tun, stehen Alternativen zu Gott freundlich parat, bieten sich an, laden uns ein, knüpfen an unsere alte adamitische Prägung an und bieten einen Druckausgleich. Und zack, bin ich drin in den 1000 Variationen des Götzensystems seit Jahrtausenden. Sie wissen, wie das funktioniert. Wenn ich einsteige auf die unterschiedlichen Götzen, fühle ich mich zuerst besser. Denn mein Götze spurt. Der macht, was ich will. Jetzt läuft's gut. Wenn ich auf die verschiedenen Systeme setze, wie sie alle funktionieren, ich fühle mich gut. Es läuft gut. Ich bin auch jetzt gut, weil ja niemand mehr mich mit irgendwelchen blöden Sachen konfrontiert, die ich sowieso unangemessen finde. Und man findet mich auch gut. Und so kriege ich diese kurzfristige, typische Götzenbefriedigung. Und dann bin ich drin. Und dann komme ich nicht mehr raus. Dann lässt mich der Götze nicht mehr los. Wenn ich mal drin bin in diesem Weltsystem, wenn ich mal drin bin in diesen Abhängigkeiten, wenn ich mal drin bin in der Dienstbarkeit diesen Götzen gegenüber, komme ich ganz schlecht wieder raus. Das ist ganz gemein. Und so kommt aus der Mischung von Umdrehung, von Kausal und Finalität, von Ursache und Wirkung, so kommt aus diesem eigenartigen Umdrehungssystem und aus der Präsentation von entsprechenden Götzen es zu dieser kompletten Verachtung der Vertrauensbeziehung zu meinem Gott. Das, was hier abläuft, läuft nicht einmal ab, das läuft permanent ab, immer und immer wieder. Wenn ich sage, mein Gott sieht mich nicht mehr und mein Gott hat das Land verlassen, dann beschreibe ich ihn als für mein Leben nicht wirksam und nicht existent. Hallo, das gehört? Wenn ich das sage, dann beschreibe ich diesen Gott als für mein Leben nicht wirksam und nicht existent. Das ist genau das Gegenteil vom Psalm 139 vom letzten Sonntag. Das ist genau das Gegenteil. Der hat gebetet, du siehst mich immer und überall, du planst mein Leben, du bist oben und unten. Verstehen Sie, genau das Gegenteil. Und die sagen, der ist nicht da, der ist nicht wirksam, den gibt's für uns nicht. Das heißt, sie haben tatsächlich den lebendigen Gott hier dramatisch geschädigt und verhöhnt. Das ist es. Und diese geistliche Bewegung, die findet tatsächlich immer und immer und immer wieder statt. Ich habe den Raum meines Gottes verlassen. Ich habe den Götzen Raum gegeben. Und jetzt sagt Gott, und jetzt, wenn du nicht mehr bei mir bist, dann bist du auch nicht mehr in dem Raum meines Schutzes. Dann fällst du auch dem Gericht anheim. Und ich, Gott, ich gehe. Ist das berechtigt? Ich würde sagen, ja, selbstverständlich. Wenn es nur ganz schlicht auf zwischenmenschliche Beziehungen übertragen wird und sagen, absolut nachvollziehbar, absolut berechtigt. Und deswegen merken Sie, schwingt natürlich über Hesekiel 8, jeder, der das liest, muss sagen, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, bitte nicht, Mensch, kehr doch um. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Und dann rauschen die, und das ist der dritte Gedankengang, dann rauschen die also in die Gerichtswelten des lebendigen Gottes hinein. Wohlgemerkt, haben Sie es verstanden? Wir sind ja nicht bei den Heiden. Wir sind hier im Volk Gottes. Wir sind in Jerusalem, wir sind im Tempel. Dann rauschen die in die Gerichtswelten Gottes hinein. Und dann kommt in Kapitel 9, wir haben es gehört, in Kapitel 9 eine Sechser-Crew von Gerichtsengeln, die da auftreten. Ganz parallel zu denen, die wir nachher in der Buch der Offenbarung sehen. Und wir merken plötzlich, neben dem Singen der sechser Crew, die mit den Werkzeugen ihrer Zerstörung da auftreten und auf den Einsatzbefehl warten, taucht plötzlich ein Siebter auf. Ein Siebter. Und der Siebte, der auftaucht, der kommt mit einem ganz anderen Werkzeug. Der kommt interessanterweise nicht mit dem Werkzeug des Gerichtes, mit dem Werkzeug der Zerstörung, sondern der kommt mit Schreibzeug. Er hat alles zum Schreiben dabei. Und mit diesem Schreibzeug, mit dem er kommt, mit dem Kleid der Leinwand, mit der, wie er göttlich beschrieben wird, tritt er an den Altar. Er kommt also vom Tempel und vom Jahwe-Altar. Und die Herrlichkeit Gottes ist da. Und dann bekommt er eine ganz bestimmte, ganz eigentümliche Botschaft. Bevor also diese Sechser-Crew von Gerichtsengeln da reinrauscht in den Tempel und im Tempel im Haus Gottes anfängt und von dort nach Jerusalem sich weiterhin durchzieht mit dem Gerichtshandeln Gottes, kommt erst noch einmal dieser Siebte und er hat die Aufgabe, geh durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Das ist eine der faszinierendsten Sätze im ganzen Buch Hesekiel. Stellt das vor? In der Vision sieht also Hesekiel sechs Gerichtsengel hoch militärisch aufgebaut, unmittelbar vor dem Einsatz, das Gerichtshandeln Gottes umzusetzen an seinem eigenen Volk. Und einer ist noch da. Einer ist noch da, der hat die Aufgabe, entsprechend aufzuschreiben und ein Zeichen zu setzen, etwas einzuritzen, etwas draufzumalen, nämlich an die Stirn der Leute, die da seufzen und jammern über die Gräuel, die darin geschehen. Warum soll er das machen? Er soll das deswegen machen, dass die das Zeichen an sich haben, dass von denen durch die Gerichtsengel keiner berührt werden soll. Wir sehen sofort die Parallelen, sofort die beiden riesengroßen Parallelen. Wir gehen einmal von Hesekiel 9 natürlich zurück und landen in der berühmten Passanacht, ganz eindeutig. Die berühmte Passanacht, wo die Zeichnung nicht an den Stirnen war, sondern wo die Zeichnung an dieser Tür war. Und diese Zeichnung an der Tür war die Botschaft an den Gerichtsengel damals, hier nicht, das Pesach, das überspringe, das überhüpfe, das übergehe. Und diese Botschaft, dieses aus dem Alten Testament, dafür haben wir natürlich das Äquivalent im Neuen Testament, nämlich bei der berühmten Signatur für die 144.000, die auch noch einmal ganz besonders gekennzeichnet sind und in dem Sinn dann eine Versiegelung, eine Bewahrung von Gott haben, damit sie entsprechend da durchkommen und nicht in den ganzen Gerichtswolf mit reingemengt werden. Und diese beiden Parallelen stehen hier und jetzt sehen wir, es passiert hier in Hesekiel 9 etwas ganz Eindrückliches. Bevor das Gericht kommt, geht dieser von Gott ausgesandte Engel und kennzeichnet eine ganz bestimmte Gruppe. Er kennzeichnet die Gruppe, die mit dem Zustand, dem geistlichen Zustand in Jerusalem nicht übereinstimmen. Die sind offensichtlich aber so wenige, dass die in gar keiner Weise irgendwie eine Partei bilden könnten oder eine Bedeutung haben oder gar irgendwie Einfluss haben könnten. Aber es gibt sie. Es gibt sie. Die sagen, das, was da geistlich abläuft in unserem Land, in Juda, in Jerusalem, im Tempel, was wir nur ahnen, was wir teilweise gar nicht wissen, wir sind nicht dabei. Wir klagen unserem Gott und jammern unserem Gott die Gräuel, die darin geschehen, die Abwendung und den Götzendienst, wir nicht. Kennen wir solche Leute aus der Zeit? Wir würden sagen, ja, so einzelne Namen, die sind uns tatsächlich bekannt. Das mag natürlich ein Jeremia gewesen sein, selbstverständlich, der da von Gott seine Kennzeichnung bekam. Das mag ein Baruch sein Mitarbeiter gewesen sein. Das mag ein Ebed-Melech gewesen sein. Wir erfahren nach dem Fortgang des Buches Hesekiel, dass es auch eine kleine Priestergruppe aus dem Hause Zadok gab, die mit dem, was da abgelaufen ist, überhaupt nicht kompatibel waren. Und die anderen, die kennt er. Und die werden gekennzeichnet. Und jetzt ist natürlich was ganz Besonderes, da muss ich jetzt ganz kurz mitnehmen, dass im Hebräischen nämlich da etwas steht. Da steht nämlich, zeichne mit einem Zeichen. Und dieses Wort zeichne mit einem Zeichen können Sie auch übersetzen mit zeichne mit einem Taf. Und ein Taf ist der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets. Das Wort ist gleich. Zeichne in einem Zeichen oder zeichne in einem Taf. Und das für uns tief Bewegende ist, dass im Althebräisch zur Zeit eines Hesekiel der letzte Buchstabe Taf aussieht wie ein Kreuz. Wie ein Kreuz. Wie ein liegendes Kreuz. Können Sie überall nachlesen, googeln Sie es, sehen Sie es überall. So. Zeichne mit einem Taf. Und da geht natürlich für uns, da brauchen Sie kein Theologiestudium, ne? Da geht für uns natürlich jetzt an der Stelle die Tür auf. Da geht die Tür auf. Und nachher, ihr Lieben, feiern wir Abendmahl. Zeichne sie mit einem Kreuz. Und die vom Kreuz gezeichneten, die gehören nicht ins Gericht. Ach so. Die vom Kreuz gezeichneten, die gehören zu mir. Die sind geistlich nicht in dem System mit drin. Die sind bei mir, sagt der Bote zu diesem Engel. Und die so gezeichnet sind, die kommen nicht in dieses Gerichtshandeln mit hinein. Er weiß das. Er sieht das. Und er will an diesem Abend ihn und mir nicht nur sagen, geh mit mir diese vielleicht auch für dich tief demütigende Konfrontation mit der götzendienerischen Wahrheit durch. Lass mich in dein Leben hineinsprechen, was ich da sehe. Er sagt uns ja nicht nur, der geistig desolate Zustand, du bist da in ein blödes Götzensystem hineingeraten, komm da wieder raus. Sondern er sagt uns ja auch, ich habe da meinen Sohn gesandt. Ich habe meinen Sohn gesandt. Und du, der du gezeichnet bist mit diesem Taf, der du gezeichnet bist mit diesem Kreuz, du bist bei mir. Du bist da raus. Und sie und ich, wir gehen heute Abend zum Abendmahl mit diesem doppelten Gedanken. Mit diesem Gedanken, mein Gott, ich bete dich darüber an, dass du über meinem Leben dieses Kreuz geschrieben hast. Ich danke dir für diese Zeichnung mit deinem Kreuz. Ich brauche nichts anderes, aber diese Zeichnung mit diesem Kreuz, das brauche ich. Für diese Zeit und für die Ewigkeit. Und ich bete dich darüber an, mein Gott. Und umgekehrt, er sagt ihnen das wieder zu. Er sagt ihnen das zu durch Brot und Wein. Du bist gezeichnet durch mein Kreuz. Und mit dieser Zeichnung führt er sie weiter. Und will ihr und mein ganzer und alleiniger Gott sein. Mein ganzer und alleiniger Gott sein. Und ich sage sie, mein Gott, hilf mir, wo du mir durch deinen Geist das zeigst, raus aus diesem widerwärtigen Götzendienst. Hilf mir raus. Und nimm meinen Dank für das Taf, für das Kreuz, für diese Zeichnung. Und dann werden sie und ich mal ankommen bei ihm. Und überall sehen sie die Kreuze rumlaufen, die ganzen gezeichneten. Und dann werden wir miteinander diesen Gott anbeten. Wir werden anbeten, dass er tatsächlich uns aus diesem Gerichtshorizont, in dem wir zu Recht drin waren, herausgeholt hat und gezeichnet hat. Der allerletzte Vers, mitten in diesem furchtbaren Gerichtsgeschehen in Jerusalem, ist dieser Satz, dass der Bote sagt, ich habe getan, wie du mir geboten hast. Das heißt, alle, die es betrifft, die auf der Liste standen, haben ihr Taf. Ich bin fertig. Sie brauchen ohne Angst, dürfen ohne Angst ihr Leben leben und in die Ewigkeit eingehen. Wir sind die vom Taf, vom Kreuz, von Christus gezeichneten. Ich bete. Und in der Gnade der Gezeichneten kommen wir jetzt in diesem Augenblick zu dir. und danken dir so sehr, dass wir dir mit unserem gespaltenen Dasein nicht zu viel sind, sondern dass du mit uns immer wieder auch solche Offenbarungskonfrontationen durchziehst, wo wir zu dir kommen und sagen, mein Gott, das will ich nicht, das will ich nicht. Wo du siehst, wo wir in ein blödes System von Götzendienst hineingerutscht sind und dir die Ehre nehmen, das Vertrauen zerstören, anderen Welten und Götzen dienen. Offenbare einem jeden von uns, wie du uns siehst, lass uns umkehren und dann mit teilhaben beim Jubel der Gezeichneten. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auch an diesem Abend, gerade an diesem Abend, miteinander in dieser Abendmahlsgemeinschaft das Fest der Gezeichneten feiern können. Das Kreuzeszeichen der Christus über mir. Wir beten dich darüber an. Amen.